Vielleicht hast du auch eine gute Einstiegsfrage.
Nein.
Was ist euer liebster Ferienplatz? So ein kleines Space. Oder aus der Kindheit vielleicht. Das ist noch nicht ganz ausformuliert, aber das ist mein
Favorite
Spot sagen und dann kommen wir vielleicht nachher.
Ja.
Also meine Grosseltern, also meine Nonna und meine Nonna haben so ein grottoartiges Ding im Tessin. Und dort hat es im Wäldli hinten nachher mega lang, also hat so eine Schlucht, wo nicht unten den Bach durchgeht. Und es hatte so einen ganz alten Baum, der so drüber gehangen ist. Und dann bin ich immer dort in die Baumkuhle reingelesen. Und unten dran ist so der Fluss durchgeflossen. Mega cute. Und dann bin ich letztes Jahr wieder gewesen, und dann ist echt der Baum abgestürzt.
Ja.
Sadness.
Aber es ist ein schöner Ort.
Mhm. Aber ja, ich glaube so Wald und Wassergeräusch finde ich super beruhigend. Das finde ich ganz, ganz schön.
Mein schönster Ort, ich weiß nicht, ich denke, in Italien Terrasse, im Ferienhaus. Dort ist es einfach zu chillig. Also vor allem, ich würde jetzt so gerne dort her.
Ja.
So Lust. Aber es ist die ganze Zeit, wenn ich frei habe, ist jemand anderes dort.
Nein, schade. Ja.
Oder im Wallis, in einem Ferienhaus dort. So, ich auf dem Sofa. Es ist so schön. Es ist so, schön, wenn man das raus schaut, sieht man so Berge. Und es ist so, es ist ruhig und so beruhigend, wenn man Berge sieht. Und man hat so Chalet-Vibes. Sind doch eine der besten Vibes, die es da gibt.
Ja.
Ich glaube, die zwei Sachen sind, egal, immer so einmal pro Semester, so, kann ich einfach so alleine so in die Ferien und chill es nach.
Super cool.
Gut für die Mental Health.
Ja,
definitiv, schön. Ja.
Und deine?
Ich habe fast Tessin gesagt, aber wahrscheinlich Japan. Ich möchte auch wieder gehen. Ich bin jetzt so ein Zeit lang umgegangen. Und dort halt bei Familie. Jetzt haben wir leider gerade das alte Haus müssen aufgeben, weil es der Grossmutter nicht psychisch, einfach gesundheitlich nicht mehr so gut geht, vom Alter her. Und jetzt ist das alte Haus leider am abgeprotzt werden. Aber dort ganz viele gute Erinnerungen und es ist immer mega gemütlich. Zweites daheim halt. Ja.
Schön.
Sehr schön.
Mhm. Also, bei dir sind es Berge, bei mir ist es Wasser und Wald. Und bei dir
bei mir ist es Garten in Japan.
Garten in Japan.
Mit ganz lauten Zikaden und so.
Ja.
Cool. Das ist auch Geräuschkulisse.
Ja,
das ist
ein
richtig. Guter das stimmt.
Gute Geräuschkulisse.
Keine Geräusche bei mir, ja. Hey, Rasenmäher. Rasenmäher zum Beispiel.
Hast du das angenommen?
Nein, aber das verbinde ich sehr fest mit Italien.
Ah, okay. Warum?
Ich finde einfach immer, wenn ich in Italien bin, ist überall Rasenmäher. Weißt du, mit diesen Dingen, die man so hält, dann dreht irgendwo so ein Drähtchen.
Ah, ja.
Die machen das so. Ja, die machen das solche Geräusche.
Ja. Macht schon noch Spass.
Und Bäumende Hüng.
Ja.
So typisch Italien.
Stimmt, Bäumende Hüng. Mhm.
Ja. Ja, willkommen.
Merci für mal.
Bitte. Und herzlich willkommen bei Irrsinnig.
Mit der Gina.
Und der Ricarda. Gina, lachst du immer?
Nein, überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht.
Willst du reden?
Mit dir immer gerne. Ja, heute zu Gast. Möchtest du dir schnell selber ein bisschen sagen, was dein Zugang ist?
Mhm. Ich kann vielleicht auch noch sagen, ich würde lieber meinen Namen nicht sagen. Ich finde es mega schön von Leuten, wenn sie es machen. Wirklich sehr viel Respekt. Ich bin da nicht so sicher damit. Aber dafür kann ich vielleicht ein bisschen ehrlicher Sachen erzählen, die andere vielleicht nicht so möchten mit dem Namen hinten dran stehen, wo halt auch passieren. Genau.
Mhm.
Ich studiere hier in Bern, arbeite nebenbei im Service, in einer Bar gerade neben der Gina.
Ja. Genau. Und nebenan ist das?
Ja,
nicht ganz nebenan, aber Ja.
Das ist schon sehr nah, ja.
Genau. Ich weiß im Fall gar nicht, wo du schaffst, Tina.
Du kommst nicht einmal vorbei.
Ja.
Ja, komm mal vorbei.
Ich komme mal vorbei, ja. Heute komme ich vielleicht vorbei.
Ja, nee, heute habe ich frei.
Stimmt.
Hallo.
Weiter ihr vielleicht irgendwie so ein was Diagnose ist, oder
wie weit ja, ist? Ja, wenn du magst. Kannst
du auch noch, ja.
Das sagen.
Es ist ja so, ich bin 2017 zum ersten Mal zum Psychologe, also Psychotherapeut. Ich hatte lange nicht wirklich eine klare Diagnose. Es war eigentlich von mir her und wahrscheinlich auch vom Psychotherapeut ziemlich klar gewesen, dass etwas in Richtung Depression ist, aber ich habe jetzt auch noch nicht wirklich eine super aufgearbeitete Geschichte, was das Medizinische angeht. Ich war seit dem 17. einfach beim Psychotherapeut und jetzt auch wieder neue Psychiaterin. Nehme auch Medis im Moment. So ein bisschen so. Ah ja, genau, Angststörungen, so ein bisschen Panikattacken und was am meisten für den Alltag relevant ist, ist eine Schlafstörung. Mhm. Aber da weiss ich zum Beispiel auch nicht genau, was es ist.
Ja.
Noch nicht, hoffentlich.
Was war das denn so eine, für eine Zeit gewesen, wo du hast gemerkt, dass du gerne möchtest Hilfe beanspruchen
möchtest? Ich habe dann gerade das Studium angefangen an HSG. Ich habe dann ich war dann nicht so zufrieden mit der HSG, sagen wir es mal so. Ich war nicht so happy, auf gut Deutsch gesagt, es hat mich richtig depressiv gemacht. Und dann kam es einfach zu einem Punkt, gekommen, wo ich nicht mehr in die Uni wollte. Nicht einfach, weil ich keine Lust mehr hatte, weil ich einfach nicht mehr so konnte. Und dann hat es einfach auch mega lange gebraucht, bis ich endlich mal professionelle Hilfe habe beansprucht. Kennen sicher viele, also dass ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich etwas habe, wollte ich da wirklich irgendwie einen Platz bei einem Psychotherapeuten wegnehmen und so. Man tut sich das ja immer schön rationalisieren, dass man nicht geht. Und dann, ja, seitdem eigentlich immer beim Psychotherapeuten und Psychiaterin.
Mhm.
Genau.
Wie hat sich das dann geäussert, dass du nicht mehr hast können?
Also am Anfang hatte ich noch nicht so Panikattacken und so. Ich habe einfach gemerkt, dass ich keine Lust mehr an nichts mehr hatte. Ich hatte keinen Appetit mehr und ich koche noch gerne und esse auch sehr gerne und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass mir einfach alles ein bisschen egal ist, keine Motivation mehr für nichts. Und dann halt so ein bisschen lethargisch etc. Und dann irgendwann ist es zu einem Punkt gekommen, wo ich es nicht mehr einfach so klein reden und sagen, ja, ich bin einfach gerade ein bisschen sad oder so, mir gefällt das Studium nicht so. Ja, dann irgendwann halt nicht mehr aus dem Haus und vor allem der Schlaf war extrem, extrem gestört gewesen. Es ist immer so ein bisschen so, wenn ich, also der Schlaf ist immer ein Problem, aber wenn ich eine depressive Phase habe, dann verschlimmert sich das immer gerade extrem. Und das ist dann halt auch so ein bisschen eine Teufelsspirale bei mir, weil ich auch noch Schlafapnoe habe. Und wenn die Schlafqualität noch schlechter ist, dann spüre ich das. Und dann habe ich auch noch Migräne. Und dann habe ich mehr Migräne, mehr Panikattacken. Es ist einfach alles gerade so ein bisschen schlimmer.
Ja. Hast du beim Schlafen, hast du, ich kenne es von depressiven Phasen, dass sie mehr schlafen, mehr Ruhe brauchen.
Mhm.
Und du hast jetzt aber gesagt, du hast dann nicht können schlafen, du kannst dann weniger schlafen.
Mhm.
Also, ist das dann, wie du kannst nicht einschlafen, wachst genau die ganze Zeit auf? Oder ja, du hast vorhin etwas gesagt, von Gedanken nicht können abstellen.
Genau, ja. Das ist eigentlich das, was bei mir immer das grösste Problem ist, das Einschlafen, halt das, dass ich die Gedankenspirale habe, wo ich nicht mehr rauskomme und wo zum Teil sehr, sehr, sehr negativ werden und toxisch. Wo es dann nicht mehr einfach ja, gesundes Verhalten ist oder so. Und dann in schlimmeren Phasen, wache ich einfach auf, schlafe, also wache von alleine auf nach irgendwie 4 Stunden oder so, bin zwar mega erschöpft, kann er wieder nicht schlafen, schlafe auch länger, weil der Körper braucht dann den Schlaf auch wieder.
Mhm.
Und es ist halt mega einschränkend im Alltag. Das ist so ein bisschen dort, wo der Schuh am meisten drückt. Also Depression geht noch, aber es ist dann mega, mega unangenehm, wenn man nicht mehr wirklich Teil der aktiven Gesellschaft kann sein kann, wenn man ja. den Tag durchschläft. Und ich muss halt auch den Alltag rundum gestalten.
Mhm. Wenn du von so toxischen Gedanken redest oder negativen Gedanken, meinst du dort richtig Selbstverletzung oder meinst du dort irgendwie Welthass? Oder?
Ja, so ein bisschen alles. Ich selber habe nicht extrem intensive suizidale Gedanken, meistens. Also es, ich hatte sicher auch schon gehabt. Bei mir ist es aber nie so konkret geworden, dass ich mir irgendwie einen Plan gemacht habe oder so. Es ist dann einfach, ich würde sagen, eine Intensivierung von vielen negativen Emotionen. Wenn irgendetwas, zum Beispiel der Tag ist passiert, der mich beschäftigt und dann bin ich im Bett, kann nicht schlafen, tue eine Stunde zählen und dann kommt eben schon ein gewisser Selbsthass auf und dann kommt so die Gedanken von, ja, in 3 Stunden muss ich auf, wieso kann ich jetzt nicht schlafen, das ist doch einfach nervig, was machst du, etc. Und vor allem das immer wiederkehrende, das ich dann nicht loslassen kann, das ist dann vor allem das Problem. Und je nach Intensität gibt es Sachen, die dagegen helfen und manchmal muss einfach ein Medi
her.
Ja.
Was hast du ganz am Anfang gemacht, so also 2017 hast du gesagt, wo du auch schon nicht gut schlafen konntest, hast du dann irgendwie Lösungen selber gesucht oder hast du Lösungen
bekommen vom
Therapeut?
Also meine Schlafhygiene war dann auch extrem schlecht gewesen. Und dann habe ich vor allem dort rumgeschribbelt.
Aber
zum Beispiel Geräte genug früh abstellen, schauen mit der Zimmertemperatur oder irgendwie ein kleines Ritual haben, dass man so ein bisschen ins Mindset kommt vom Einschlafen. Das ist bei mir ein ziemlich grosses Ding. Dass ich einfach lang brauche, bis ich an einem Punkt bin, wo ich genug ruhig bin, etc., zum Einschlafen. Meditieren hat auch viel geholfen. Im Winter habe ich jetzt mega viel Bäder genommen, immer. So als Schlafritual. Ja.
Wie ist es mit Bewegung? Also so, merkst du es, wenn du durch den Tag viel bewegst, dass es dann ergiebiger geht, Einschlafen oder hat das nicht einen Einfluss?
Schon ein kleiner, aber ich würde sagen, nicht so gross.
Okay.
Also es gibt auch oft Nächte, wo ich irgendwie eben komplett ausgelaugt bin, körperlich, irgendwie lang gearbeitet etc. Aber, und der Körper ist extrem müde und einfach der Kopf nicht. Oder zum Teil sogar, dass ich das Gefühl habe, ich bin müde, auch im Kopf, aber es geht einfach nicht vom Einschlafen.
Und jetzt, heute, wie lebst du mit dem? Also wie lebst du deinen Schlaf?
Es ist schon vor allem ein Drumherumleben im Moment gerade. Also ich muss auch sagen, jetzt ist es gerade mega schlecht. Ich habe heute mega wenig geschlafen. Also ich habe heute... Das ist immer so ein nicht so schöner Moment, wenn man die Killenglocke macht, die gehört. Dann weiss ich immer, scheiße. Ja, jetzt es wird ein unangenehmer Tag. Ja, dann tue ich den Alltag schon vor allem darum umgestalten. Ich muss schauen, dass ich zum Beispiel keine Termine am Morgen mache, weil ich einfach weiss, ja, also ich kann schon zu diesem Termin erscheinen, oder? Einfach zu wenig geschlafen. Und wenn ich dann muss arbeiten oder so, ist das extrem unangenehm.
Ja.
Liegst du wach im Bett in der Nacht oder machst du dann etwas?
Ja, zum Teil mache ich schon Zeug, aber ich mache eigentlich schon gerne Zeug. Probiere dann immer wieder zu schlafen, also sagen wir, eine halbe Stunde lesen und dann probiere ich es. Und dann, wenn ich merke, nach einer Zeit, langsam weiss ich das ziemlich schnell, so, bekomme ich das Gefühl, wenn mich der Schlaf dann mal übermannt. Und wenn das nicht geht, dann mache ich wieder etwas, probiere mich abzulenken. Weil wenn ich einfach im Bett liege und nichts mache und mich nicht ablenke, dann fährt es einfach kreisen mit den Gedanken. Ja.
Wie hast du das erlebt, Ricarda? Also, du hast ja auch zeitweise Mühe gehabt mit Schlafen und bist immer noch eine leichte Schläferin.
Aber jetzt bin ich ja zugelegt und jetzt schlafe ich super.
Ja, voll.
nein, nicht super, aber es ist schon.
Aber weißt du, kommt dir das Zeug bekannt vor?
Ja, also ganz klar, ich muss sagen, jetzt auch, auch das mit dem Lesen zum Beispiel. Also einschlafen habe ich schon mein Leben lang Mühe, aber nur so ab und zu. Also das ist eher so, das ist mehr in akuten Situationen schlecht, wenn ich wie weiss, mir geht es nicht so gut. Und dann kommst du eben in die Spirale rein, wahrscheinlich schlafe ich schlecht. Ich habe Angst vor, Angst vor dem Schlafen.
Ja.
Also so wie du auch ein bisschen erzählst, habe ich das Gefühl, Schlafen ist wie nicht das, was Leute als positiv sehen, sondern mehr Leute, also man sieht es dann als negativ.
Ja.
Man hat so fest Angst vor dem Schlafen, dass es dann wie, wenn es um das geht, wenn du Angst vor der Prüfung hast, dann gehst du an die Prüfung, bist nervös und kannst sie vielleicht nicht schreiben. Und das ist das Gleiche wie beim Schlafen. Man hat so Angst davor, dass es dann sowieso nicht wird funktionieren eigentlich. Aber ich habe nie so nicht gut einschlafen können, dass ich wieder aufstehen musste. Ich habe einfach meistens länger gelegen, aber es ist dann schlussendlich meistens schon gegangen. Ich habe mehr Mühe gehabt, immer am Morgen früh, dass ich aufgewacht und dann nicht mehr einschlafen konnte. Aber das ist halt so ein bisschen akzeptierter, wenn ich halt um 6 Uhr bin aufgewacht und dann bist du halt wach und dann liegst du noch ein bisschen und schläfst nicht mehr ein und dann irgendwann ist es halt so 8 Uhr und dann stehst du halt auf. Also weißt du, so, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, ist halt nachher einfach mega, mega unerholsamer Schlaf. Also das ist auch, wenn ich dann irgendwie so 6 Stunden schlafe, jetzt, wenn ich 6 Stunden schlafe, dann funktioniert es gut, also ohne Probleme. Aber dann nicht 6 Stunden, dann ich konnte nichts können. Also ich glaube, es ist wie auch die Qualität,
ja, extrem,
was es ein bisschen ausmacht. Und also ich finde es wirklich, das Mindset vom Schlaf, was Schlaf ist, hat bei mir im letzten halben Jahr mega, mega, mega geändert. Also mir hat wirklich zwei wichtige Situationen. Jemand hat mir mal gesagt, ja, aber Ricarda, Schlaf ist etwas Positives. Weißt du, mir so ins Gesicht und dann wirklich so ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen wie, als würde so eine Mauer zusammenbrechen, so, ah ja. Weißt du, als wäre das jetzt so eine Erleuchtung gewesen, so ein bisschen, ist mir so dann wie Schuppen vor den Augen gefallen, würde ich sagen. Nicht, dass ich das nicht gewusst hätte, aber weißt du, jemand hat es mir so direkt gesagt, dass ich fand, also, Schlaf ist wirklich eigentlich etwas Positives. Ja. Und nachher, das habe ich schon 3 Mal erzählt vom Podcast, als ich auf Amsterdam gegangen bin, auch mit dem Nachtzug, wo ich so Angst hatte, dass ich dann nicht schlafen kann in diesem Zug. Und dann haben meine Schwester und mein Papa mir gesagt, so, ja, Ricarda, who cares, dann schlafst du halt nicht. Natürlich habe ich nicht gut geschlafen. Weißt, also ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen, in meinem Kopf hat das Mindset im letzten halben Jahr, was Schlaf anbelangt, mega geändert. Darum kann ich so besser. Also, ich habe das Gefühl, dass dort habe ich auch mehr müssen arbeiten müssen. Nicht, dass du das nicht machst, aber einfach irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir hat das mega fest so. Leute haben es aber von außen schon ein bisschen müssen sagen. Also, irgendwie.
Ja, definitiv. Nein, also, ich muss auch sagen, das ist vielleicht ein guter Einstieg. So, was Coping angeht, bin ich sicher nicht am gesündesten unterwegs. Weil ich zum Beispiel auch sehr viel Gras rauche, wenn ich nicht schlafen kann. Und das halt in einem Ausmaß, wo sicher nicht mehr einfach unbedenklich ist. Ja. Und von dem her müsst ihr nicht unbedingt Tipps von mir holen, vielleicht könnt ihr etwas auffassen, aber nicht alles, und es ist ja mega individuell.
Hast du schon probiert aufzuhören mit Kiffen?
Ja, also ich tue gerne mal wieder eine Pause einlegen.
Ja.
Aber also erstens sind Pausen nicht genug lang, weil ich habe dann einfach die Entzugserscheinungen und dann höre ich mit der Pause auf, wenn die Entzugserscheinungen mal fertig sind. So ein
bisschen. Ja.
Das ist halt schon nicht so gescheit, also müsste man schon irgendwie mal einen Monat oder so mal nicht, und das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht. Aber es ist so ein bisschen phasenweise, also manchmal ist es in einem Mass, wo ich kann sagen, so, das ist okay für mich. Finde ich jetzt nicht extrem toxisch oder irgendwie gefährlich. Und manchmal ist es in einem schon sehr ungesunden Mass, wo es dann auch anhängt. Also, wo, ich dann, eben, wo die Schlafqualität zum Beispiel dann leidet, wo ich einfach zu viel rauche.
Wann hast du angefangen mit Kiffen?
Erstaunlicherweise ziemlich spät. Also, ich habe irgendwie das erste Mal mit wahrscheinlich so 19. Und das kann ich auch nicht nur ans Herz legen.
Spät anzufangen?
Ja, extrem. Also, so, man hat halt dann auch ein kleines Kifferumfeld, oder? Und viele, die schon sehr früh haben angefangen haben, die ich kenne, sind wirklich drunter am Leiden. Weil es halt einfach ein extremes Standbein ist für viele im Alltag, wo, wenn es mal fällt, wirklich big trouble ist. Und bei mir, also, bei mir ist es sicher auch so, dass wenn ich weiss, so, ah, jetzt geht mir das Gras aus, werde ich aber schon so ein bisschen nervös. Ob ich jetzt wenn ich eine schlechte Nacht habe und dann einfach wirklich. Und es ist halt einfach das Pflasterli für einen Moment und langfristig gesehen wirklich schlecht. Dann greife ich dann zu einem Joint. Und das hilft dann so ein bisschen bei den Gedankenspiralen. Aber ja, eben. Das ist auch gleich
ein Das Drogen. Ist mehr ein Pflasterli, Mensch.
Ja, eindeutig, ja.
Rein finanziell, wie machst du das?
Hey, einfach mehr bügeln.
Okay.
Es ist...
Also ich habe früher auch sehr viel gekifft, von so, sagen wir, mit 15 etwa mal angefangen und dann von 17 bis 21 wirklich viel. Und es kostet
viel Geld, ja. Also ich kann sagen, so normalerweise in einem Monat sind es zwischen 20 und 30 Gramm Gras.
Das ist schon noch viel.
Ja, und wenn's, also ich hatte schon Phasen, in denen es nicht doppelt war. Und so, also diese Phasen waren eindeutig extrem, extrem schlecht. Genau. Also für mich als Student, so die grössten Posten sind Miete, Essen und dann kommt bei mir auch sehr schnell mal das Gras. Und das ist schon ein bisschen nervig. Aber ja, man ist halt auch Abhängigkeit.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das jetzt medizinisch wirklich
was?
So ist. Ich weiß nicht.
Dass man abhängig ist von das? Ja, doch sicher.
Körperlich.
Ja, man sagt immer körperlich nicht. Weißt, also so. Aber man ist
ja
gleich, du bist abhängig vom Gefühl.
Ja, also ich würde es definitiv auch sagen.
Also 100%.
Auch körperlich.
Ja, eben. Also man hat mehr nicht Erzugserscheinungen.
Genau. Die Nacht, wenn man noch Schweiß gebadet ist oder so.
Genau.
Wird es dann noch mit Tabak rauchst, je nachdem. Also wenn du Joints rauchst mit Tabak drin, dann steht noch das Nikotin auch noch drin.
Genau.
Gibt logischerweise auch andere Konsum, aber ich habe es irgendwie immer am angenehmsten gefunden. Voll. Wenn wir bei Konsum sind, was ändert der Konsum? Also du hast gesagt, Gedankenspirale hören auf, aber wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das, wenn du irgendwie im Bett liegst und nicht kannst pennen, geht es dann wie so ein Point of No Return, wo du dann bist und jetzt fange ich einfach kiffen? Oder du hast meistens eh schon vor dem ins Bett gehen, schon mal rauchen, gehört das sich zu deinem Abendritual? Also,
es gehört definitiv zum Abendritual. Also, ich habe gerade erzählt mit der Badewanne im Winter und wir haben zum Glück ein Fenster im Bad und dann bin ich wirklich eigentlich fast jeden Tag zum Teil bei gewissen Phasen im Winter in der Badewanne gewesen und habe noch einen Joint geraucht, so als Abendritual. Genau.
Okay. Würdest du sagen, du hast aufgrund von Depression einfach mehr gekifft oder hast du vorher schon viel geraucht und er?
Nein, also ich habe erst sehr spät angefangen zu rauchen und am Anfang auch sehr, sehr gelegenheitsmässig, also einfach im Ausgang einmal im Monat oder so. Also wirklich in einem Ausmass, wo
Du hast einfach gemerkt, wo es das Schlechteste gegangen ist, nachher auf mehr rauchen,
weil genau, du gewusst genau. Hast, okay, es tut mir gut. Und der Schlaf das, und Depression, das war halt schon rum. Mhm. So. Darum, ich habe nicht das Gefühl, dass es wie vom Gras ausgelöst wird, aber es wird definitiv verstärkt. So. Mhm. Das tun ja auch viele Leute in meinem Umfeld extrem kleinreden. Also wirklich zum Teil finde ich auf eine kleine gefährliche Art. Ja, also ich weiß nicht, wir arbeiten ja auch in Bars und so Konsum und psychische Gesundheit ist halt schon einfach ein grosser Zusammenhang.
Ja, ja, mega. Also es ist nicht für nichts, dass das Jahr, was mir psychisch am schlechtesten gegangen ist, ist das Jahr gewesen, wo ich am meisten konsumiert habe. so ein bisschen allerlei. Also darum.
Es hat eine Abwärtsspirale.
Ja, extrem.
Wenn durch den Konsum geht es dann schlechter, dann willst du mehr konsumieren, weil es halt heute besser geht. Und also ich meine, darum sind ja also abhängig, also Leute, die abhängig sind, extrem von Drogen, finde ich immer so, weißt du, so, du kannst nicht hässig auf dich sein. Also du bist nicht selber schuld. Irgendwo ist das auch wirklich einfach so ein Mechanismus, wo du eigentlich nicht so viel kannst dir reingreifen. Schlussendlich.
Ja, und also es ist, wenn man die Bars schafft und das so ein bisschen mitbekommt, so, es gibt einfach viel High-Functioning Addicts. Also, das ist schon noch etwas, wo mir sehr ist aufgefallen jetzt, wo ich ein bisschen mehr Stammgäste und so habe.
Ja.
Ist noch ein spezielles Gefühl, ich weiß nicht, wie du das selber hast, wenn du weißt, dass jemand wirklich sehr oft kommt, ein Bier trinken oder auch zum Teil allein und über den Durst. Also, wir haben jetzt schon mehrere Fälle gehabt. So ein
Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mehr. Oder vielleicht kann ich mich dadurch besser distanzieren, aber es geht mir näher, wenn ich sehe, dass Gastronomen innen ein Suchtproblem haben.
Ja.
Und es haben viel.
Ja, also ganz, es ist ja auch nicht am Gastronomen irgendwie. Der geht Psychiater spielen. Also.
Ja. Voll, aber wieso.
Ich halt der Quelle.
Ja, voll.
Man hat
den und man ist Lieferant sozusagen.
Genau,
Viele Leute, die auch weißt, coole Reste oder coole Beizen haben, wo du einfach wirklich fast jeden Abend siehst, durch Strassentor irgendwann. Wenn ich denke, hey, also...
Ja. Ich nehme noch eins mit dir und dann nehme ich noch eins mit dir. Und es
ist
halt gesellschaftlich akzeptiert. Das ist halt immer das Problem. Also meine, weißt, Alkoholproblematik, das ist ja immer... Finde ich finde es so abspielen als Gesellschaft. Es ist so, wir wollen jetzt zum Brunch Prosecco, dann zum Apero kannst du noch Prosecco trinken, noch nach und Nacht auch noch und zwischen den Wein und alle so, so lustig, das machen wir alle.
Ja.
Also weißt du, irgendwie denke ich immer, wir müssen schon aufpassen aufeinander.
Ich bin mal einmal irgendwie, ich hatte nicht mal mehr einen Kater gehabt, das war auch eine Zeit, wo ich wirklich viel, sehr grenzwertig viel getrunken. Wenn ich morgen zur Therapeutin bin, dann hat sie gefunden, gestern habe ich ein bisschen wenig geschlafen, bin noch fort gewesen gestern Abend. Und dann hat sie gefunden, so Frau Ketterer, jetzt erzählt ihr mir, was ihr alles getrunken habt gestern. Und dann haben wir den Alkohol und er hat angefangen zu zählen. Oder? Und sie hat so ein Dreischeibeli gehabt, wo im äußersten Ding ist wie noch so, ist alles noch okay, und dann gegen innen ist sie.
Ja.
Und dann habe ich einfach aufzählen und irgendwann hat sie gefunden, so, wir sind jetzt wie schon beim Maximum, wo wir können zählen können, mit dieser Skala. Und ich so, okay, ich bin jetzt etwa bei den ersten zwei Stunden, aber es ist gut.
Oder? Ich gehe nicht mehr weiter.
Also, wenn wir gehen trinken, das ist immer zu viel.
Wirklich das Binge-Drinking, das man betreibt.
Es ist immer zu viel, das ist so krass.
Aber ich finde eben, es ist auch nicht nur das, es sind ja einfach zum Beispiel die 2-4 Abend Bier, die man einfach nach jeder
Schicht das ist halt auch das Problem, weil das macht auch abhängig. Also weißt du, mein Binge-Drinking, einmal am Wochenende, zweimal am Wochenende, ist schon schlimm. Aber das ist halt das, was du sagst, unter der Woche jeden Tag 2-3 Bier. Das ist halt dann, das ist einfach zu viel. Und dann, das macht abhängig, weil du das jeden Tag machst.
Und ich hatte dann auch nicht mehr Kater gehabt. Also ich hatte keinen Kater mehr gehabt, weil ich einfach
Standard-Pegu erreicht.
Ja, voll. Wirklich noch krass, Das war auch Zeit, weil ich dann so, immer so gefragt habe, warum habe ich so zittrige Finger durch den Tag? Und irgendwann so, okay.
Okay, well.
Okay, Gina macht alkoholfreien Monat. Dann ist es dann wieder gegangen, ja. Ich bin zum Glück bin ich jemand, der mega viel Selbstdisziplin hat, wo er aus solchen Sachen auch wieder herausfinden kann. Aber
ich glaube gar nicht. Das ist sehr gefährlich.
Ja.
Also ich habe jetzt so Temesta.
Mhm.
Das ist ein Benzo,
mhm,
oder? Und ich weiß noch, wenn ich es zuerst mal genommen und dann einfach alles, also so völlige Gedankenspirale, wirklich gerade mega schlimm. Und ich habe schon bei mir das Gefühl gehabt, so, hey, ich muss aufpassen, es ist ein Benzo. Weil ich auch Leute im Umfeld hatte, die
Benzo abhängig sind.
Das genau, ist, also, das und ist der, krass.
Ich finde das im Fall krass. Also jetzt, yeah, sind ja so viele Leute.
Ja.
Also ich finde wirklich...
Also meine Grossmäher zum Beispiel nimmt jeden Abend,
ist ja, also ältere Leute, ja, also das ist wirklich über alle Schichten, alle nehmen echt Benzo. Und dann denke ich mir, wer verschreibt euch die?
Mhm.
Also weißt du, sorry Hausärzte und Hausärztinnen, wirklich what the fuck?
Mhm.
Nehmen wir doch auch ein bisschen an Nase. Also...
Also ich muss jetzt sagen, bei mir zum Glück, mein Hausarzt hat mich wirklich gut darauf hingewiesen, vielleicht auch, weil er weiss, dass ich kiffe und so. Und das kann ich auch nur allen ans Herz legen. So. Wir haben vorher darüber geredet, wenn ihr Drogen konsumiert, besprecht es mit eurem Arzt, eurer Psychiaterin, eurem Psychotherapeut, weil also ich arbeite auch noch in einem Club und auch in der Bar. So, es ist einfach brandgefährlich.
Mischkonsum.
Ja, also, oder auch einfach psychische Krankheiten und Drogen. Also,
ja.
Es muss gar nicht irgendwie noch ein Medi im Spiel sein, ja, oder so, wenn man halt ein bisschen labiler ist. Und dann...
Darum habe ich aufgehört zu kiffen. Darum, ihr müsst mit Ärztepersonal müsst ihr über das reden, falls ihr konsumiert, bitte. Und ich habe das mit meiner Therapeutin besprochen und sie hat halt gesagt, ja, mit einer bipolaren Störung näher konsumieren, wird sehr schnell eine Psychose einfach draus und wird näher auch irgendwann Schizophrenie draus. Und wenn man das will, vermeiden
will,
dann ist einfach ein regelmässiger Konsum wirklich toll. Ja. Also,
also das kannst du einfach nicht. Ja, Leute, die stabil sind, konsumieren auch nicht regelmässig. Das ist
ja...
Also weißt du, was ich meine?
Es ist so.
Das
ist
also, weißt, so,
in der meisten Fall.
Ja, also... Man hat ja genug so Versuche gemacht mit Mäusen und so. Weißt, wenn sie sich isolieren, greifen sie viel mehr zu Drogen, als wenn sie in der Gemeinschaft innen sind. Also es ist wirklich wieder die Spirale. Und wenn du stabil bist, kannst du Drogen nehmen. Und dann hast du einen guten und einen geilen. Und dann kannst du wieder 3 Monate nicht oder 5 Monate. Du weißt es, wieso. Du machst es nicht, dann nimmst du es wieder. Also weißt, so, ich glaube, dort ist schon so ein der Keeper halt schon... Ja, er hat einfach das Gefährliche dran.
Ja.
Aber ich war auch so erstaunt, als du mir gesagt hast, dass du jetzt Temesta nimmst. Und ich so gefunden, so... Ja, finde ich persönlich das jetzt eine gute Idee. Mhm. Auch nicht.
Ja.
Ja, also eben, ich habe so beim ersten Glück gemerkt, so, es ist wirklich... Es war so angenehm, wo dann der Effekt ist gekommen, oder? Das ist mir einfach wirklich alles egal gewesen. Und ich sehe... Ich sehe extrem, wie man da mega schnell in eine Abhängigkeit abdriftet, vor allem, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Und
ja.
Aber also, auch wenn du darauf hingewiesen wirst, also weißt du, ich meine, so, es ist ja dann nachher egal, wo du es nimmst, weil es ist, so, ist ja geil.
Ja, das ist so. Also, ja, das ist ein mega Risiko. Ich kenne auch wirklich mehrere Leute, die Benzo oder halt eben wirklich stark Alkoholiker und er, ja.
Voll. Und sonst so, und mit dem Kiffen, irgendwie, weißt du, so, den, den ich gekifft habe, habe ich so gefunden, das ist doch irgendein Scheiß, das sagen sie doch allen, Einsteigerdrogen, bla bla bla, psychische Gesundheit. Da hat auch meine Eltern, die das haben gesagt, so, hey, pass auf, deine Stimmungsschwankungen werden auch nicht besser, so. Oder, und ich halt, ja, das alles nicht geglaubt. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Märchen, das sagt mir einfach, um den Leuten Angst zu machen, aber fuck, es ist echt, das ist so wahr eigentlich, oder?
Man realisiert es erst, wie wahr das ist, wenn man drin ist.
Ja, nein, wirklich ganz krass. Und immer so das Gefühl gehabt, das sind doch irgendwelche Schreckensgeschichten, dass Leute wegen ein bisschen Gras irgendeine Psychose hatten. Und ich habe so gefunden, so, nein, nicht mal vielleicht. Aber das Problem ist ja, dass es Leute gibt, die eine Veranlagung zu dem haben, mhm. wo dann getriggert wird durch den Konsum. Aber wie du sagst, wenn man eine kerngesunde Person ist, dann Gönnung, oder?
Also, ja, Gönnung, ja. Yeah. Und auch eine kerngesunde Person, die es dann 7 Tage nacheinander nimmt, ist dann nicht mehr so kerngesund. Ja. Also, ja. Ich bin wirklich, ja, dort bin ich wirklich die Erziehung sehr gut gewesen bei mir. Dort weiss ich nicht. Nein, eben keine Drogen. Ich weiss nicht, das ist wie so. Ich weiß nicht wieso genau, aber das haben irgendwie meine Eltern, ich glaube vor allem mein Papi, sehr gut mir so auf den Weg gegeben.
Mhm. Also ich muss auch sagen, so, ich konsumiere auch sonst, aber ich habe wirklich nur ein schlechtes Konsumverhalten beim Gras. Also ich nehme halt so ein bisschen die Partydrogen, die man so ein bisschen nimmt als junger Erwachsener. Aber dann nimmst du, oder auch ich, bei mir. Nehme ich mal und das ist dann wie nicht mehr das toxische Verhalten. So. Und was man aber schon muss sagen, so, es ist safe nicht gescheit. Ja, jetzt gerade auch beim Bügel im Club gerade einen Fall gehabt, wo man das so ein bisschen, wenn ich das wieder realisiert habe, das ist es war ein Gast, eine Frau, eine Junge, die eigentlich wenig hat, getrunken hat. So. Also die war wirklich gut zu Weg, nicht irgendwie reckless unterwegs. Und dann, irgendwann haben wir gemerkt, so, sie verhält sich komisch. Was ist da los? Und dann ist sie irgendwie zu uns gekommen, so, ja, da ist etwas passiert, jemand hat es angelenkt. So. Und dann, als wir mit ihr haben geredet, habe ich das Gefühl gehabt, die ist gerade komplett psychotisch. Und also mein Mitarbeiterkollege, der ist dann zu ihr und er sieht vielleicht nicht so nett aus, vor allem wenn man halt psychotisch ist und so ein bisschen Paranoia schiebt, sieht es vielleicht nicht so angenehm aus. Mhm. Und sie hat dann komplett Panik geschoben und ist abgeholt. Und wir haben dann mit ihren Kolleginnen geredet, weil wir wirklich auch das Gefühl hatten, sie ist gefährlich, so, wenn sie jetzt noch einfach im Ausgang ist. Und was mich dann noch mehr hat, ein bisschen beängstigt, ist, dass ihre Kolleginnen dann gesagt haben, ah ja, sie hat einfach eine Panikattacke, das ist normal bei ihr. Und, Ich habe ihr dann auch gesagt, so, hey, ich habe Panikattacken, ich habe nicht das Gefühl, dass das ist, geht mal abklären. Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du, aber wenn sie trinkt und wenn sie konsumiert, dann habe ich gedacht, so, hey, es ist klar, ja. Aus meiner Sicht.
Ja. Aber also so, wenn du sagst, Partydrogen und Konsum,
ja.
Denke ich halt auch, wenn du eh schon Probleme hast mit Schlafen, dann rupft doch nicht einfach den Speed.
Ja.
So, also. Ja, also.
Definitiv.
Das wäre einfach wirklich auch ganz blöd. Also ich weiß ja nicht, von welcher Partydroge du redest, aber weißt, so, es gibt ja genug, die noch mega aufputschen.
Mhm.
Und das ist wie auch das, was mich immer davon abhaltet.
Mhm.
Wenn ich Partydroge...
Wenn ich nicht schlafe, ja.
Wenn ich Partydrogen nehme, dann nehme ich Energie, die mich wach machen.
Mhm.
Wenn er weiss, ich liege dann im Bett und kann 3 Stunden nicht schlafen und habe eine Nacht geskippt in meinem heiligen Schlafrhythmus.
Mhm.
No.
No. No, thank you.
Ja,
no,
da fällt bei mir eben auch die Selbstdisziplin. No,
ich bin schon wirklich so, wenn ich am 4 Uhr einen Kaffee trinke, dann bin ich so, oh mein Gott, you bitch.
Shame.
Shame on you, wirklich. Also, wenn du dann heute Abend wach liegst, einfach so im Bett.
Mhm.
Ja.
Your own fault.
Ja, wirklich.
Aber es dann, ist eben oft einfach so, dass das, was gesagt wird, oft stimmt.
Ja.
Ja.
Leider. Mhm. Leider ist es aber recht oben.
Ja,
stimmt. Aber nicht, ja.
Ich wollte eigentlich noch eine Frage mit so, wir hatten den Fokus mega auf dir und auch auf uns beiden zum Teil gehabt, wo du in dieser depressiven Phase warst. Wie war der grössere Kontext gewesen? Hast du gearbeitet? Hast du studiert? Wie hat dein Umfeld reagiert? So ein bisschen, vielleicht den Blick ein bisschen ausweiten noch.
Also ist es so, schon öfters depressive Phasen gehabt. jetzt zum Beispiel der Winter ist, also mit der Zeit, mit dem Alter ist es immer wie schlimmer geworden. Und jetzt der Winter ist wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, zum Teil ein bisschen prekär. Und ich habe dann, also normalerweise arbeite ich im Service. Und man muss auch sagen, ich arbeite im Service, weil es halt für mich sehr, sehr, sehr schwierig ist, am Morgen zu arbeiten. Und habe dann wegen Corona nicht mehr arbeiten bei der Bar, wo ich war. Dann gerade wirklich so Anfang Depression.
Mhm.
Und dann habe ich, und das war im Dezember, und dann im Januar habe ich angefangen zu arbeiten, so Sachbearbeiter, Paper pushen in einer Bank.
Mhm.
Und dort halt 9 to 5. Und das war eine extreme Tortur gewesen, vor allem noch während der Prüfungszeit. Da ist wirklich, also ich habe einfach immer wenn ich es geschafft habe, ich einfach schlecht geschlafen.
Mhm.
Das war einfach normal gewesen.
Mhm.
Wie sind die Leute damit umgegangen, also hast du mit dir geschafft haben? Haben sie es gewusst, haben sie es nicht gewusst? Ist etwas im Raum gewesen?
Mhm. Also sie haben es zuerst nicht gewusst. Und dann ist Depression schlimmer geworden und dann bin ich auch krank geschrieben worden. Und also so dort haben sie es dann schon. Also meine Chefin hat es wahrscheinlich schon länger gespürt gehabt. Und ich habe es dann halt ihr einfach gesagt, und wo dann das Arztzeugnis kam und ich war halt nur befristet auf 3 Monate gewesen. Also bis im März. Und im März bin ich dann krank geschrieben gewesen. Und dann war es eigentlich auch gegessen gewesen. Und das ist das war noch speziell gewesen, weil es das erste Mal war, als ich, obwohl ich nicht bügeln wollte, Geld habe bekommen.
Ja.
Weil ich versichert war. Und es war auch sehr erfrischend gewesen, wenn man einfach mal können, eben krank sein und sich
ja
auf das konzentrieren. Und was wirklich nicht zu unterschätzen ist, bei der Uni habe ich das Gefühl, ist halt, wenn du krank bist und deine Prüfungen nicht kannst schreiben, dann hast du sie nicht geschrieben und du musst sie dann nachholen.
Ja.
Und also in meinem Fall, ich habe einfach schon sehr oft in einem angeschlagenen Zustand Prüfungen geschrieben, weil es halt einfach müssen sein, weil ich die nicht habe können oder nicht habe wollen verschieben.
Ja.
Also jetzt auch Prüfungen, die ich in 2 Jahren nicht habe geschrieben, weil jedes, also kannst halt nur eins im Jahr und dann jedes ja Mal, wenn ich sage, ah, und das ist halt durch Stress bedingt, dass es mir dann schlechter geht, dass ich sie dann nicht auch schreiben konnte. Das ist sehr, sehr unangenehm und ja, grösstenteils eigentlich gute Erfahrungen gemacht, eben zum Beispiel in der Bank mit der Chefin, die hat es mega gut aufgenommen, war mega nett gewesen, aber in der Uni habe ich zum Teil schon sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Und das ist ein bisschen frustrierend, vor allem jetzt, wenn sie während Corona so gesagt haben, ja, psychische Gesundheit, passet auf, wir haben da eine Hilfsstelle etc.
Mhm.
Und dann Dozenten zum Teil halt einfach wirklich schlecht reagieren.
Ja.
Also ich noch Verständnis zeigen. Ich finde es noch wichtig, zu sagen, geht so ins Mikrofon,
ja,
wo ich meine, ich habe viele Leute hören zu, die
ja, also
selber studieren klären. Und ich finde so, also das geht echt nicht.
Mhm. Also viele nehmen es extrem nett auf, in meinen Augen vor allem die Jungen, aber ja. ich habe einfach zum Beispiel eine Dozentin gehabt, was mich wirklich extrem hat gestört, so ein 1,5 SCTS Übungsstündli, so einmal der Woche, und dann ist mir mega scheiße gegangen und ich habe dann auch oft im sozialen Kontext Panikattacken, ja. Also Social Anxiety vielleicht, die Diagnose ist noch nicht so klar, aber ich habe ihm dann geschrieben, hey, ich kann nicht kommen, kann ich es kompensieren, so, ich kann euch ein Zeugnis bringen oder so.
Mhm.
Und es war aber wirklich eine sehr kleine Übung gewesen, und ich habe angeboten, irgendwie etwas zu kompensieren und so. Und er hat mir dann geschrieben, ja, nein, dir hat jetzt zu viel gefehlt, weil bei diesem Seminar hat er von Anfang an gesagt, 2 Mal fehlen und er ist fertig. Und bei mir war es dann das 3. Mal gewesen, und dann hat er gesagt, ja, kannst nächstes Jahr wiederkommen.
Aber das darf er nicht, wenn du das Arztzeugnis hast.
Ja, ist auch gleich passiert.
Ja, aber ich habe das Gefühl, mehr für die, die auch zuhören, ich habe das Gefühl, das kann man anfechten.
Ja, okay.
Also weil wir im Kunstgeschichte bei uns ist so ganz klar, du darfst 2 Mal fehlen und das 3. Ja. Mal unentschuldigt bist du durchgefallen. Aber wenn man ein Arztzeugnis hat, dann kannst du ein Semester lang fehlen. Mhm. Also so blöd gesagt. Darum würde ich dort mega... Also logisch fehlt eben in so einer Situation oft auch die Kraft, um das wie weiterverfolgen, und man nimmt es einfach an, was ich auch total verstehe. Aber wenn man die Kraft hat, um das anfechten, finde ich, fände ich es mega wichtig, dass man das so macht.
Mhm. Es hat, wenn man halt schon in dieser Situation ist und dann kommt so etwas Nerviges.
Ich verstehe es total.
Ja, ja. Nein, ich möchte einfach sagen, so, es ist... Ja. Es ist halt einfach sehr naheliegend, dass wir... und also je nachdem, weil... ja, jetzt zum Beispiel mit meinem Hausarzt im Moment gerade so ein Problem gehabt, wenn man das Ganze aufrollt, kann es auch bei mir, für mich ist es dann auch eine psychische Belastung, die bei mir zum Teil Stress auslöst, was mir dann extrem schlechter geht, wenn ich es verfolge. Und ich habe so ein bisschen für mich gemerkt, dass ich oft Sachen auch einfach muss auf Distanz behalten muss, weil es mich sonst zu fest beeinflusst.
Aber dort wäre es vielleicht gut, wenn jemand würde unterstützen. Also zum Beispiel irgendwie auf einer Beratungsstelle habe ich das Gefühl, von der Hochschule gibt es auch wie genau solche Leute, die dem vielleicht würde unterstützen würden. Also ich weiss es, wirklich die Beratungsstelle, ich weiss nicht.
Kann ich mir noch vorstellen.
Ja, ich weiss es halt auch nicht, das ist halt
so genau, schade. Aber das ist halt, ich kenne jemanden, der in einer Beratungsstelle arbeitet.
Ja.
Und jetzt würde ich machen, jetzt, wo ich so ein näher weiss, ich weiss immer noch nicht, was sie machen, aber es klingt eigentlich noch nicht mal so schlecht. Und ich habe das Gefühl, dass sie genau so... Es wäre genau eine Aufgabe für so eine Beratungsstelle, so dort einem zu helfen. Also, wenn du das gerne würdest, auch anfechten. Ich habe das Gefühl, klar müsstest du dann mit diesem Stress umgehen, aber du hättest wie jemanden, der dir würde helfen anzufechten und vielleicht, der dir den Stress könnte abnehmen, theoretisch. Ja. Also ich glaube...
Mit dem habe ich eh mega gute Erfahrungen gemacht. Es ist jetzt nie um das gegangen. Aber allgemein bei der Uni, sei das eine Studienkoordination oder eine Fachschaft oder so, Fachschaft vielleicht weniger, würde ich wirklich nicht so viel sagen, aber schon nur, wenn ich mit meinem KSL-Profil überfordert war, once again, wirklich 2-3 Mails, 10 Minuten zoomen und alles ist geregelt für dich. Sie wollen ja, dass du studierst. Mhm. Also, weißt,
das stimmt, Studienberatung, ist, da habe ich auch schon wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Voll.
Sehr.
Und in Theologie auch irgendwie, weil ich einen Kurs zu viel gemacht habe, dann habe ich wirklich völlig aufgelöst ein Mail geschrieben, so 3 ECTS für nichts, mache ich sicher nicht, ich will, dass mir die irgendwo angerechnet werden, das schreibe ich auf. Dann der Typ, das ist irgendwie noch so ein Studiengangsleiter oder so, und er war so, ja, ich habe es gemacht, ist gut.
schnell anrufen. Mega. Also, wir haben immer den Stundenplan viel zu spät. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber Leute, ich muss mein fucking Leben planen. Ja. Wieso gebt mir doch meinen Stundenplan? Dann habe ich einfach angerufen und gesagt, so, ich muss jetzt einfach wissen, ob ich am Montag arbeite oder nicht. Ich muss jetzt echt irgendwo arbeiten. Also ob ich dann muss Uni haben oder nicht. Und dann haben sie gesagt, wir können dich in eine Gruppe rein tun, wo am Montag Nachmittag keine Uni hat, kein Praktikum. Dann habe ich so, aha, sag doch das. Also weißt du, ich habe das Gefühl, wirklich, es gibt immer, es gibt scheiß Leute, aber es gibt auch Leute, die sind nett und wollen dir schon helfen. Und jetzt fühlt man sich die Hilfe auch können beanspruchen.
Mega.
Irgendwie.
Man und zwar niederschwellig.
Genau, und darum haben wir ja auch einen Verein für psychische Gesundheit
in
der Uni. Dass man wenigstens die Beratungsstelle ein bisschen mehr kennt. Also ich habe mich noch nie nehmen mit dem, aber irgendwie denkt es mir, das muss wirklich etwas sein, wo man hergeht. Also weißt du, so, niemand hat Geld als Stand-in. Also wieso, und Beratungsstellen, die können dich unterstützen in dem, aber man weiss es einfach nicht, dass es da gibt.
Und was ich bei Dozierenden oder ProfessorInnen manchmal das Gefühl habe, ist, dass sie ein bisschen Allmachtsfantasien haben.
Ja.
Und wieso gerne zum Teil Studis auch klein machen. Und ich finde, das dürfen sie nicht. Und jetzt in deinem Fall fände ich es eben geil, wenn man dieser Person, die dir dort durchgehen könnte, sagen, so, hey, so nicht. Oder?
Ja, also längerfristig ist es sicher nicht gescheit für die Uni, wenn es zu oft passiert. Aber eben, ich habe wirklich der grösste Teil sehr gute Erfahrungen gemacht. Eben Leute, die mir entgegen sind, extrem. Aber einfach die paar Aussetzer, wo Leute einfach schlecht haben reagiert, und dann ist es halt gerade extrem frustrierend.
Was ist das noch ein positives Beispiel für eine Reaktion? Also was ist wünschenswert?
Ich hatte eine Dozentin, wo ich ein Seminar hatte, wo ich halt auch hätte präsent sein musste. Ich habe dann auch wieder zweimal gefällt und dann habe ich ihr per Mail geschrieben, so, ja, es geht mir psychisch im Moment nicht gut und ich kann im Moment halt nicht kommen. Und sie hat es dann wirklich sofort angenommen, ohne irgendwie Fragen mehr. Und, also doch Fragen, aber wie es mir geht und ob ich darüber reden etc. Und hat dann gerade auch angeboten, mal auf einen Kaffee oder zoomen.
Ja.
Sie hat sogar noch gesagt, ja, zoomen, falls er nicht in einem öffentlichen Platz oder so, ist schon mega, mega considerate. So war es so schön gewesen. Und
so würde man es sich wünschen,
ja, genau.
Dass Leute reagieren.
Genau.
Ja.
Und ja, habe mich sehr wohl gefühlt bei ihr im Seminar.
Ja, und dann geht man ja auch gerne, weißt du, wenn dann jemand sagt, hey, okay, wenn du nicht kommst, dann gehst du vielleicht näher.
So wie mit dem Schlafen.
Ja, ja, genau, wenn du weißt, ihr dürft hier fehlen, dann ist dann eher so, hey, du bist so nett zu mir. Und dann ist wie die positive Energie, kannst du dann schiessend brauchen.
Also du hast einfach jemanden auf deiner Seite.
Genau. Ja, genau, du weißt, man fühlt sich
nicht allein. Du hast die Seminarperson, die Leitungsperson hast du hinter dir, oder?
Und ich habe oft das Gefühl, also einmal bei mir, ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht wirklich berechtigt, irgendwie krank zu sein. Also so die Angst von wegen, ja, es ist irgendwie nicht so etwas Seriöses oder man will es zu klein reden und andere Leute nicht damit belästigen oder so. Das ist dann halt auch etwas, was nicht unbedingt gesund ist.
Und auch so ein bisschen der Gedanke, dass oder das habe ich zumindest, aber so, ich bin ja auch ein bisschen selber schuld. Oder irgendwie so ein bisschen, ich lasse...
Also so das selbstpeinigende ich bei dieser Person, die...
Ja.
Also bei mir jetzt zum Beispiel halt, wieso kiffe ich? Wird dann eher hässig so, ey, du Idiot, was machst du? Du weißt eigentlich, es ist nicht gut, aber du machst es.
Bei mir ist es mehr so, warum bin ich jetzt schon wieder depressiv? So, das kann es doch nicht sein. Es ist mir so lange gut gegangen. Und mehr so, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendetwas, weißt, bewusst geändert habe. Oder dass es wirklich immer einen Trigger haben muss, wo ich selber bin meistens. Dass ich dann denke, ah, hätte ich das und das und das nicht gemacht, dann würde es mir jetzt nicht so schlecht gehen. Und vielleicht bilde ich mir ja eh nochmal alles ein. Und bin einfach mega wehleidig. So, das, was man manchmal einfach auch denkt.
Nicht versinken im Selbstmitleid.
Genau.
Das ist dann auch noch etwas.
Genau.
Hast du das Gefühl, jetzt geht es bei dir in eine richtige Richtung?
Ja, also ich bin sehr zuversichtlich. Ich habe einfach zu lange gewartet, wieder mit Hilfe. Also,
ja.
Wie gehen auch bei mir, dass ich zu spät gehe. Ja. Ich bin froh, so mit der Zeit jetzt, also ich weiß nicht, wie ihr es sagt, aber so, man lernt sich ja mit der Zeit auch kennen und jetzt gewisse so Sachen, die ich weiss, wenn es mir schlecht geht, ändert sich dort mein Verhalten. Und dann habe ich mir halt auch gewisse Regeln aufgestellt, so hey, wenn ich zum Beispiel irgendwie in einer Woche mal wirklich Probleme habe, aus dem Haus zu gehen, dann sofort gehen.
Ja.
Und das habe ich früher nicht gemacht. Und das ist für mich sehr, sehr
das ist mega wertvoll, das wertvoll, zu wissen.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, willst du noch, will jemand noch etwas sagen, ein Abschlussvotum? Ich glaube, wir haben dann langsam aber sicher immer genug Zeit.
Ich denke, wir könnten noch über viel reden.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, wir können auch noch ein Thema shortened rein squeezen, wenn wir Lust haben.
Ich bringe mich das Medizin-Thema bringe ich nicht wieder am ganzen Schluss.
Nein, wir haben schon...
Medis sind super.
Ja.
Holt euch professionelle Hilfe und Medis ist bueno.
Gut, sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Zu dem meine Frau nicht reingebracht.
Ja. Also ich hatte schon Sachen, gehabt, die nicht so gut waren. Aber wenn man dann mal das Richtige hat, ist schön. Ja.
Und darüber reden.
Mhm.
Also man kann nicht einfach ein Medi anfangen. Und das ist dann für immer und ewig.
So. Ah doch, ich habe vielleicht noch etwas.
Okay.
Männlichkeit, vor allem toxische und Depression ist...
Das ist ein super mega gefährliche...
Ja voll, nein, aber einfach so, es ist eine mega gefährliche Sache und ich merke das auch bei mir und ich habe jetzt mal das Gefühl, ich bin nicht unbedingt die männlichste Person, so. Auch was so der Stereotyp angeht, gesellschaftlich. Und auch bei mir ist das Thema. Und vor allem bei Kollegen, die so ein bisschen mehr vielleicht mal noch pumpen oder, also ich wollte jetzt da auch nicht...
doch, ja? Das kann man. Doch, ich finde, man kann schon ganz klar Stereotypen aufstellen.
Okay. Jedenfalls, die sollten viel in Therapie. Ich tue das auch oft meinen Kollegen probieren, ans Herz zu legen.
Ja. Es geht ja nicht, also eben, es tut ja ihnen vor allem nicht gut, wenn sie die toxische Männlichkeit ablegen können. Es schadet ja nicht nur, wo Frauen vor allem darüber reden, dass es das gibt, dass es vor allem den Frauen schadet, sondern ich habe das Gefühl, es schadet immens fest auch den Männern, so wie du sagst.
Ja, extrem.
Dann, als ich Corona hatte, hat mir eine Kollegin einen Doc empfohlen, und jetzt weiterempfehlen, wieder mal.
Ja.
Sie heisst, glaube ich, The Feminist on Cellblock Y. Und es geht um ein Gefängnis in den Staaten, wo einer einen feministischen Lesekreis gründet, in einem Männergefängnis. Und es sind dann wirklich so richtige Prügel von Männern, wo du halt weisst, ja, die haben je nachdem Leute erschossen und God knows what. Und er redet sie so darüber.
Ist es ein Doku oder ein Film?
Es ist ein Doku. Und er redet sie darüber, was das Patriarchat und toxische Männlichkeit so mit ihnen gemacht hat. Und es ist mega, mega cute.
Mega sehr, sehr cool, ja. Ja, ein Kollege, der hört den Podcast. Ich sage nicht wählen, wo er ihn erst empfehlen würde, wenn er ihn fertig gelost hat.
Okay.
Darum sage ich wirklich bewusst nicht, er kann das selber erzählen. Es geht auch um Männlichkeit. Ja, es gibt einfach sehr vielseitige Probleme.
Ja. Oh mein Gott. Aber das finde ich mega schön, hast du das angesprochen. Ja. Weil du hast eine Psychotherapeutin gesucht, dass du dir die Frage gestellt hast, ob du den Therapieplatz verdient hast oder ob es nicht andere Leute gibt, die den mehr verdient hätten. Mhm. Weil das ist ein Argument, das ich vor kurzem gehört habe von jemandem, der dann gefunden hat, so, ja, wie soll ich als weisse Cisma einen Therapieplatz beanspruchen, wenn ich eigentlich nicht per se Diskriminierung erfahre, wenn es so viele Menschen gibt, die das wie mehr verdient haben. Oder? Und irgendwie musste ich sagen, ich sehe mega fest ein.
Ich sehe es ganz fest ein,
was du sagst. Und ich habe meine Antwort darauf noch nicht gefunden. Weil auf eine Art finde ich so, ja, du hast schon recht. Und andererseits, wenn es dir schlecht geht, gang. Ja. Also,
ich finde so, du hast recht, den Gedanken zu haben.
Ja.
Aber ich finde, du hast das Recht, noch mehr auf deinen Therapieplatz, egal was. Man will ja gleich, alle Leute gleich behandeln. Da habe ich das Gefühl so.
Ja, das stimmt.
Ich habe einfach oft das Gefühl, dass es ein Gedanke ist, den man auch braucht, um wegrationalisieren und wo dann schon schädlich ist, einmal bei mir. Also, ich habe das Gefühl, es ist einfach gescheiter, gehst einfach mal, probierst es aus.
Und wenn es nach ein, zwei Sitzungen over ist, ja, dann ist ja gut.
Und wenn man zwei Monate darüber nachdenkt, dann geh einfach mal,
probierst es aus. Gleich noch, ja, genau. Halt
vielleicht 200 Stutz oder 150. Die meisten haben ja auch gratis Kennenlerntermine.
Genau.
Das ist mega gebig.
Nein, das ist wirklich...
Es ist nicht verschwendetes Geld, auch wenn es nichts gebracht.
Und wenn man eine Therapie geht, muss man nicht das Leben lang gehen.
Es bringt immer etwas. Wenn es nichts hat gebracht, dann ist man nicht ehrlich gewesen, ihr Sitz.
Ja.
Da habe ich das Gefühl, so ein bisschen.
Ja. Das ist gut. Nein, aber mega wichtiger Punkt, den du noch angesprochen hast. Ja.
Schön.
Bene. Ja, dann haben wir unser Stündchen.
Merci vielmals, dass du gekommen bist.
Ja, merci, dass ich da sein durfte.
Merci,
ja. Wirklich gute Sachen, die du machst.
Grazie.
Schön.
Und
bis zum nächsten Mal.
Yes, stay safe, alle.
Tschüss.
Ciao, ciao.